Hallo Henning.
Hallo Nadja und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem wie immer weltbesten Arbeitsrecht-Podcast der Welt. Und heute, ich habe es in der letzten Folge schon angedeutet, geht es mal wieder ins Rheinland und darum, wie ein Kaffeebesuch in Düsseldorf und eine Nacht mit der Ex-Frau einen den Job kosten können. Selbst wenn man Betriebsratsvorsitzender ist.
Ha.
Was sagst du?
Wow, klingt spannend. Also ja, cool. Kaffeebesuch bin ich
immer
sowieso
dabei. Ja, aber muss aufpassen.
Also, Nacht mit der Ex-Frau ist jetzt nicht so mein Ding, aber Kaffeebesuch klingt, da wäre
okay.
Ich dabei. Ein schönes Stückchen Kuchen dazu.
Hat
läuft.
Sich der Kläger hier, glaube ich, auch gedacht. Wobei, ein Kläger ist es eigentlich gar nicht. Aber
cool.
Schauen wir mal, was der Fall so alles an Untiefen bietet. Erinnerst du dich noch an Folge 15, Nadja?
Gibt es ein bisschen mehr Input?
Ja, ich kann dir den Titel sagen. Der Titel war, wann haben Betriebsräte eigentlich Feierabend?
Oh ja, ich erinnere mich. Ja, also das war einer dieser Bittersweet-Fälle, die rechtlich spannend waren, vom Sachverhalt auch toll, aber für den Beteiligten, glaube ich, nicht so ganz lustig, weil da doch ein Betriebsrat ziemlich schwer verletzt wurde, auch bei diesem Treppensturz.
Treppensturz im Hotel. Und warum war der eigentlich im Hotel, Nadja? Weißt du das noch?
Ja, der war doch auf einer Betriebsräte-Schulung, glaube ich. Nee, keine Schulung, sondern es war,
glaube ich, so eine Konferenz. Ja, Betriebsräte-Konferenz
so länger,
oder irgendwie
so
sowas.
Tagung
genau, irgendwie sowas
so.
War das. Also so ein typisches Beispiel, Betriebsratsveranstaltungen außerorts. Und das haben wir damals schon besprochen.
Genau.
Häufiges Streitthema eben doch zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Alles Mögliche rund um diese Veranstaltung. Und darum geht es im weiteren Sinne auch heute. Das heißt, wir sind mal wieder im kollektiven Arbeitsrecht. Mhm. Da sind wir ja nicht so oft unterwegs.
Super.
Machen mal wieder einen kleinen Ausflug ins Betriebsverfassungsrecht. Und zwar zusammen mit dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Und der Fall ist auch noch relativ neu. Mhm. Die Entscheidung ist ein Jahr alt, wenn dieser Podcast rauskommt. Sie stammt nämlich vom 28. Februar 2024.
Wow.
Und der Fall ist jetzt kein wahnsinniger Geheimtipp. Der hat schon auch in der Presse einiges an Aufmerksamkeit erfahren. Es geht konkret um einen großen Versandhändler. Und weil dieser große Versandhändler eben in all diesen Pressemitteilungen auch erwähnt wird, kann man, denke ich, auch hier sagen, dass es um Amazon geht. Und bei Amazon hat sich Folgendes zugetragen. Amazon hat in Winsen an der Luhe, hier in der Nähe von Hamburg, ein großes Logistikzentrum. Mhm. Und in diesem großen Logistikzentrum gibt es einen Betriebsrat. Und dieser Betriebsrat hat immerhin 17 Mitglieder. Jetzt mal Schätzfrage an dich, Nadja. Ich wüsste es auch nicht aus dem Stegreif. Wie viele Arbeitnehmer?
Ich wüsste, wo es steht und
genau,
ich weiß, was
genau,
du mich gleich fragen willst. Aber
sage
ich
ja Schätzfrage
sagen.
Ungefähr. Wie viele Arbeitnehmer hat ein Betrieb, wenn er 17 Betriebsratsmitglieder hat?
Viele.
Das ist korrekt.
Also meine Antwort wäre spontan viele.
Richtig.
Es ist auf jeden Fall vierstellig, hätte ich gesagt.
Sehr gut, genau. Also es ist über vierstellig, es sind viele und es sind über 1500 Arbeitnehmer. Also zwischen 1500 und ich glaube 2000 oder so ist der dann 17-köpfig. Also wir merken schon ein relativ großes Logistikzentrum. Also ein extrem großes Logistikzentrum, muss ich sagen, wenn da 1500 Leute rumlaufen. Mhm. Dann ist das, glaube ich, schon ziemlich groß.
Gut, mit Schichten und so werden die 24 Stunden, aber trotzdem schon
ein ordentlicher Betrieb, denke ich mal. Und die nächste Frage gleich hinterher, Nadja. Was gilt denn für Betriebsräte in Betrieben mit so vielen Arbeitnehmern für eine Sonderregelung?
Die machen das dann nicht mehr nur nebenamtlich, sage ich mal, sondern die werden dann teilweise auch komplett von ihrer ursprünglichen Tätigkeit befreit und sind in Anführungsstrichen nur noch, gar nicht despektierlich gemeint, aber einfach mit dem Vollumfang ihrer Arbeitszeit hauptamtlich Betriebsrat.
Genau, richtig, sehr gut. Also das ist die Vollfreistellung, die dann eben in solchen Betrieben dann je nach Größe eine bestimmte Anzahl der Betriebsratsmitglieder in Anspruch nehmen können. Hier im vorliegenden Fall sind es insgesamt sogar 4 voll freigestellte Mitglieder, also 4 sozusagen hauptberufliche Betriebsräte und darunter auch der Betriebsratsvorsitzende. Um den wird es hier auch im Folgenden dann weitergehen. Der Betriebsratsvorsitzende Ein paar Facts zu ihm. Ist im Jahr 1960 geboren. Er ist verheiratet. Und er ist seit dem Jahr 2017, also zum Zeitpunkt der Entscheidung, dann ungefähr 7 Jahre bei Amazon beschäftigt gewesen.
Mhm. Okay.
Bei Amazon ist es grundsätzlich in diesem Logistikzentrum so, dass die Arbeitszeit, die haben eine 40-Stunden-Woche wohl, und die verteilt sich grundsätzlich gleichmäßig auf die 5 Wochentage, also jeweils 8 Stunden. Und es wird dort, wie du schon vermutet hast, in 3 Schichten gearbeitet. Also damit am Ende rund um die Uhr. Und die Freigestellten, ja, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie geht man dann eigentlich damit um? Wann sind deren Arbeitszeiten dann eigentlich?
Ja.
Da ist es bei Amazon so, dass die schichtungebunden sind und die können während der gesamten betrieblichen Öffnungszeit ihre Betriebsratstätigkeit machen. Also im Prinzip den ganzen Tag lang. Also die können sich das relativ frei legen, wann sie eben Betriebsratstätigkeit machen möchten.
Mhm.
Und es gibt eine elektronische Zeiterfassung mit An- und Abmeldung. Also da muss man eben dann auch als freigestelltes Betriebsratsmitglied sich eben anmelden und wenn man dann Feierabend macht, wieder abmelden, dass das auch erfasst ist. Insoweit alles nichts Unspektakuläres, aber schauen wir mal, wo die Probleme dann vielleicht anfangen. Es geht ja jetzt um eine Betriebsratsveranstaltung, im weiteren Sinne Schulungsveranstaltung. Und da die Frage an dich, Nadja, was kannst du dir vorstellen, wenn jetzt so ein Betriebsrat zu so einer Veranstaltung fährt? Wie läuft das wohl dann mit der Arbeitszeit und der Zeiterfassung? Hast du da eine Vermutung?
Ja, es wird eine Dienstreise sein, oder? Also ich denke, dass er, weil es ist ja außerhalb seines üblichen Tätigkeitsorts, seines üblichen Arbeitsplatzes. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit den Reisezeiten um? Aber die Zeit vor Ort, die er dort verbringt, die müsste dann eigentlich Arbeitszeit sein.
Genau, richtig. Wie wird das gebucht üblicherweise dann? Also der ist ja eben nicht im Betrieb dann an solchen Tagen. Hast du eine Vermutung?
Du meinst, weil er nicht ein- und ausstempeln kann?
Genau,
oder?
Also er kann da nicht an die Zeiterfassung irgendwie ran.
Wird nachgetragen, vermute ich. Also ich weiß jetzt nicht, was die für ein System haben, ob du dann da manuell noch irgendwie nachtragen kannst oder also er muss sie halt auf jeden Fall dokumentieren, das in jedem Fall. Und dann denke ich einfach, wenn er wieder da ist, dass sie auch nachgehalten
werden.
Genau,
also es ist hier vorliegend so, dass wenn man auf Dienstreise gehen will, dann muss man einen Dienstreiseantrag stellen. Und wenn man den stellt und der genehmigt wird, dann werden automatisch 8 Stunden pro Tag im Zeiterfassungssystem gebucht, damit man eben gar nicht erst irgendeine Zeitschuld hat im Konto. Also nicht, dass man da Minusstunden aufbaut, sondern man ist erstmal mit den 8 Stunden ja auf jeden Fall 0 auf 0 an dem Tag. Und im Nachgang kann man dann noch Korrekturen eingeben, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gar nicht 8 Stunden an dem Tag gebraucht, sondern nur 6 oder 10. Dann kann man das eben entsprechend korrigieren lassen und erhöhen oder erniedrigen. Aber im Grundsatz wird man mit diesen 8 Stunden eben durchgebucht. Das vielleicht einfach nur mal zum Hintergrund, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das da abgelaufen ist oder wie die Grundvoraussetzungen im Betrieb sind. Jetzt kam der September des Jahres 2022 und der Betriebsratsvorsitzende, um den es hier ja geht, der übersendet einen Beschluss des Betriebsrats, wonach er am Deutschen Betriebsrätetag in Bonn in der Zeit vom 8. bis zum 10. November 2022 in Präsenz teilnehmen soll, darf, kann, muss, wie auch immer. Also wenn Betriebsräte an so Schulungen teilnehmen wollen, dann dürfen sie das ja grundsätzlich, solange es erforderlich ist für die Betriebsratstätigkeit.
Ja.
Und da gibt es relativ ausgefeilte Rechtsprechung zu, was Grundlagenschulungen sind, die eigentlich immer erstmal erforderlich sind, es sei denn, man hatte schon eine, was Spezialschulungen sind, wo man dann eben einen spezifischen Grund darlegen muss, warum man jetzt gerade zu dieser Schulung möchte. Und was man in jedem Fall braucht als Betriebsratsmitglied, man braucht einen Beschluss des gesamten Gremiums, das sagt, okay, wir möchten, dass dieses Mitglied dort eben geschult wird. Und dann hat man eben auch einen Anspruch gegen den Arbeitgeber, dass der die Kosten dafür übernimmt, wenn sie denn erforderlich sind. Und man eben auch bezahlt freigestellt wird. Und so war es ja auch im vorliegenden Fall. Also der Arbeitgeber hat das gar nicht hinterfragt, ob dieser Deutsche Betriebsrätetag jetzt erforderlich ist oder nicht mit den Veranstaltungen, sondern hat gesagt, natürlich kannst du da hinfahren und bestätigen wir dir hiermit die Kostenübernahme und die Freistellung. Es verging ein bisschen Zeit. Wir haben dann November und es ist der Tag vor dem Deutschen Betriebsrätetag. Und unser Betriebsratsvorsitzender macht sich auf den Weg nach Bonn. Und zwar zusammen mit Herrn F., Frau K. und Frau B. Man könnte vermuten, es sind jetzt vier. Vielleicht waren es tatsächlich alles die freigestellten vier Mitglieder. Das wird in der Entscheidung nicht so richtig deutlich. Aber diese vier Betriebsratsmitglieder machen sich auf den Weg nach Bonn und reisen dort ins Hotel, was der Arbeitgeber eben auch bezahlt hat für die vier Mitglieder. Und am nächsten Tag, am 8.11., gehen sie dann auch gemeinsam auf den Betriebsrätetag und hören sich die Vortragsveranstaltung dort an. Soweit, so unspektakulär. Spannend wird es dann am 9. November. Denn wer ist am 9. November nicht da?
Na, unser Kläger. Unser,
ja, Kläger ist es tatsächlich nicht, weil es am Ende ein Gerichtsstreit zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber ist.
Unser Herr, wie heißt er denn? Ich habe seine Initialen vergessen.
Ja, wir haben tatsächlich keine Initialen. Es gibt ein...
Aber wie sollen wir ihn denn dann nennen?
Ja, pass auf, das kriegen wir gelöst. Ich google einfach einmal kurz und schaue mal nach, wie das... Da gibt es nämlich ein mehrere Zeitungsberichte zu dem ganzen Thema.
Ah, okay.
Und ich versuche jetzt mal den zu finden, weil da gab es ein wunderschönes Plakat nämlich auf einer Internetseite, die darüber berichtet hat. Und da hält eben jemand ein Plakat hoch. Ja, da habe ich's. Und auf dem Plakat steht: Detlef bleibt. Ausrufezeichen.
Ah, dann nennen
dann
wir ihn
nennen
doch Detlef.
Wir ihn von mir aus auch Detlef, weil das ist ja wohl eine öffentlich zugängliche Quelle. Da dürfen wir dann ausnahmsweise wohl den Namen dann auch verwenden und müssen nicht anonymisieren. Also insofern.
Das ist auch super schön, wenn wir mal einen unserer Protagonisten mit Namen bezeichnen dürfen.
Ja, stimmt. Also nicht Herr D., sondern in dem Fall Detlef. Also, du hast völlig richtig geraten, Detlef ist nicht anwesend am 9. November. Mhm. Weder in Präsenz noch digital. Und die Frage stellt sich, wo war er denn?
Wo ist er denn?
Nur, der Detlef?
Im Kaffeehaus? Ist er im Kaffeehaus vielleicht?
Ja, tatsächlich. Kombiniere aus der Einleitung messerscharf geschlossen. Er war tatsächlich im Café. Wie er da hingekommen ist, wollen wir vielleicht im Folgenden uns nochmal näher anschauen. Zunächst gab es am 9. November nämlich erstmal ein Telefonat. Und zwar ein Telefonat zwischen dem Detlef und dem mitgereisten Betriebsratsmitglied Herrn F. Der hat wahrscheinlich irgendwann dann mal angerufen und hat gesagt, naja, also ich weiß nicht, wann so ein Betriebsrätetag losgeht, möglicherweise irgendwie um 9 oder 9:30 oder so. Und der Detlef war nicht da. Und dann hat er eben um 11.30 Uhr hat er mal angerufen und hat gesagt, Mensch, also wir kennen ja unseren Detlef,
ja,
aber jetzt langsam,
Detlef, wo steckst
langsam wird es mir doch irgendwie etwas suspekt und jetzt rufe ich den Detlef mal an. Und er hat ihn auch erreicht. Also Detlef ist auch ins Telefon gegangen und hat gesagt, ja, mir geht's nicht so gut. Ich mache gerade ein bisschen Sightseeing in der Stadt und ich komme später auf jeden Fall noch nach.
Okay.
Ja, hat sich Herr F. wahrscheinlich auch gedacht, okay, meinetwegen, dann schauen wir mal, wann er später nachkommt. Kleiner Spoiler, Detlef kam nicht nach. Detlef kam nicht mehr nach, ist am 9. November dort eben nicht erschienen. Stattdessen ist er mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren und hat dort eben ein Kaffeehaus frequentiert. Warum, wieso, weshalb, können wir uns später nochmal anschauen.
Unbedingt.
Im weiteren Verlauf.
Ich würde auch seine Kuchenauswahl interessieren.
Ja, so sehr ins Detail werden wir vielleicht nicht gehen können. Ja, da will ich jetzt keine zu großen Hoffnungen wecken. Aber die Begründung, warum er denn da nach Düsseldorf gefahren ist und ähnliches, was er dort gemacht hat, die sind vielleicht dann doch noch ganz interessant. Schauen wir aber erstmal, wie es dann weitergegangen ist am 10. November, also am Folgetag, ist er dann nämlich gegen 11.30 Uhr vormittags zum Hotel zurückgekehrt, hat dann dort, also er war die Nacht über dann eben auch weg, hat dann dort seine anderen drei Betriebsratskolleginnen und Kolleginnen getroffen und hat dann mit denen zusammen die Rückfahrt nach Hause angetreten. So.
Okay.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Wie bewerten wir das Ganze? Hast du eine erste Idee, Nadja? Was würdest du dazu sagen, zu dieser Abwesenheit?
Ja, er hat ja scheinbar nicht das gemacht, wofür er dorthin gereist ist und auch nicht das gemacht, was der Arbeitgeber gedacht hat, was er tut und auch nicht das, wofür der Arbeitgeber sein Go gegeben hat, nämlich an dieser Betriebsrätetagung teilzunehmen. Stellt sich also die Frage, was hat er gemacht in der Zeit? Und ich würde mal sagen, man darf schon bezweifeln, dass es vielleicht dienstlich war, was er da gemacht hat. Also hat er vielleicht gar nicht gearbeitet und es wurden ja 8 Stunden gebucht. Da hätten wir natürlich ein Problem. Da müssten wir da mal gucken, wie das aussah mit der Arbeitsleistung oder eben keine Arbeitsleistung. Genau.
Absolut.
Arbeitszeitbetrug, I don't know.
Absolut richtig, ja. Das ist ganz das richtige Stichwort, um das der Fall sich hier dreht. Arbeitszeitbetrug, ja oder nein? Hören wir uns vielleicht erstmal an, was der Detlef gesagt hat, als er dann am 10. November gegen 11.30 Uhr wieder am Hotel angekommen ist, auf seine wahrscheinlich mehr oder weniger verdutzten KollegInnen getroffen ist, die erstmal gesagt haben, Detlef, Mensch, wo warst du denn? Und da hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, naja, ich war in Köln. Ich habe mir dort mit meiner Ex-Frau ein Hotel genommen. Ich habe nämlich Relationships in Köln. Was auch immer das heißt. Aber das hat er gesagt.
Okay.
Relationships. Er hat Relationships in Köln. Und das wäre alles kein Problem. Die Unterlagen vom Betriebsrätetag, die wird er sich dann halt am Wochenende nochmal in Ruhe anschauen. Die wären ja alle digital abrufbar. Und eigentlich habe er auch am 9. November zurückreisen wollen, abends noch. Aber das habe nicht geklappt. Das sei nicht möglich gewesen, wegen bestimmter Probleme. Und es ist natürlich passend zu diesem Fall.
Okay.
Was waren das wohl für Probleme, die er da schlagwortartig angegeben hat? Hast du eine Idee?
Waren es Relationship-Probleme oder waren es mehr so Probleme, die mit der Deutschen Bahn zusammenhängen?
Ja, also
das ist ja, der Problembereich ist ja da relativ groß.
Ich sag mal so, Nadja, du hast es wunderschön aufgebaut gerade. Ich sag mal so, das Schlagwort, was er in den Raum geworfen hat, könnte beides umfassen, könnte beides abdecken. Er hat nämlich gesagt, es gab Verkehrsprobleme.
Verstehe. Ja, das ist wirklich.
Er hatte Verkehrsprobleme und deswegen.
Ein sehr weiter Begriff.
Deswegen konnte er nicht zurückreisen. Also, das war das, was er eben auf der Rückfahrt seinen Kolleginnen erzählt hat und gesagt hat: Deswegen konnte ich leider da nicht teilnehmen. Aber ist ja auch alles nicht so schlimm. Das haben wohl, und das lässt, denke ich, auch durchaus tief blicken in die Binnenstruktur des Unternehmens. Das haben seine KollegInnen nicht so richtig witzig gefunden. Also gerade die beiden Damen, die dabei waren, Frau K. und Frau B., haben sich dann am 15. November, also ein paar Tage später, den Detlef nochmal geschnappt und haben nochmal sich mit ihm unterhalten, haben gesagt, du, mit deiner Abwesenheit da bei der Schulung, das finden wir nicht so richtig witzig. Weiß nicht warum, ob sie da jetzt wirklich gesagt haben, das geht so nicht oder ob sie den Detlef vielleicht eh nicht so gemocht haben oder ob sie einfach Angst hatten, dass sie am Ende auch Ärger bekommen, wenn das rauskommt und sie das nicht offenlegen. Deswegen haben sie da eben nochmal versucht, mit ihm zu reden. Und da hat Detlef gesagt, naja, also er sei in der Stadt gewesen und habe sich dort mit seiner Ex-Frau getroffen. Und das sei ja auch gar nicht schlimm, weil das Ganze wäre ja keine Pflichtveranstaltung gewesen. Und die Verträge seien...
Das Treffen mit der Ex-Frau?
Nein, der Betriebsrätetag. Und die Vorträge, die seien ja eh online abrufbar. Und das könne er sich ja völlig unproblematisch anschauen. Also nach dem Motto, ob ich jetzt da bin oder ob ich mir das am Wochenende anschaue oder so, ist ja auch egal. Hauptsache, ich habe da teilgenommen. So.
Okay.
So die Sichtweise von Detlef.
Interessant.
Wie ist deine Sichtweise, Nadja?
Anders doch. Nein, also teile ich jetzt nicht so ganz die Sichtweise von Detlef. er hat verschiedene Gründe, aber jetzt mal, ich würde mal sagen, die vordringlichsten ja auch aus Arbeitgebersicht, das ist ja nicht der Grund, warum man Detlef dorthin schickt und ihn dann von seiner Betriebsrattätigkeit am Ort entbindet, sondern der soll dann zu dieser Zeit dort auch an der Betriebsrätetagung teilnehmen und da geht es ja nicht nur darum, dass er das ja irgendwann auch online machen kann. Dann hätte er auch gar nicht hinfahren müssen, hätte er auch zu Hause bleiben können und das dort online machen können. Also wenn die Arbeitgeberin schon auch die Reisekosten trägt und ihn dorthin schickt und ihn auch dort wähnt, dann hat das ja auch noch andere Vorteile für einen Arbeitgeber, nämlich dass der sich dort ja auch ein bisschen Austausch vernetzt und er soll sich ja da auch weiterbilden und schulen und nicht zuletzt ja auch ein bisschen versicherungsrechtlich. Also wenn er dort ist auf Dienstreise und dort in dieser Veranstaltung teilnehmen soll. Und das war ja eigentlich auch ein bisschen unser Fall 15, den wir da hatten. Und dann passiert tatsächlich was, muss man sich ja auch immer fragen, ist das jetzt von der BU noch gedeckt oder nicht? Da wird es dann schwierig, wenn man einfach mal ohne sich abzumelden ganz andere Dinge tut und an anderen Orten verkehrt oder auch nicht, wie auch immer. Und deshalb teile ich die Sichtweise von Detlef an der Stelle nicht. Und halte das nicht für so unproblematisch.
Okay. Ja, da bist du nicht allein. Nämlich Herr F., Frau K. und Frau B. haben die auch nicht geteilt. Und sind am nächsten Tag dann zum zuständigen HR-Manager gegangen und haben davon berichtet. Haben gesagt, das und das ist vorgefallen und das finden wir nicht in Ordnung. So, was hat dann wohl der HR-Manager von denen als nächstes verlangt?
Was hat er von denen verlangt?
Also die kamen da, die standen da und haben eben erzählt, so und so war's.
Also der HR-Manager hat vielleicht dann auch mal bei Detlef nachgefragt, oder?
Ja, er hat vorher aber was von den drei anderen verlangt.
Hilf mir auf die Sprünge, was hat er verlangt?
Er hat sich gedacht, gut, erzählen können die mir jetzt vieles.
Ja, aber wie sollen sie es beweisen, in Anführungsstrichen? Oder wo, also ich meine, wenn die das, er war halt nicht da.
So.
Hat er es ihnen per WhatsApp geschrieben oder weiß ich nicht, mit dem einen hat er telefoniert.
Nee, er hat gesagt, gebt es mir doch mal schriftlich. Er hat gesagt, schreibt mir das doch mal auf, könnt ihr mir ja viel, gebt es mir mal schriftlich. Und die haben dann tatsächlich alle eine schriftliche Stellungnahme geschrieben und haben die dann am 17. November eingereicht und haben die eben vorgelegt. Das ist jetzt für den Fall gar nicht so weiter relevant, ist wahrscheinlich für die Ausschlussfristen dann für irgendwelche Kündigungen und sowas relevant, dass man sagt, okay, da spätestens lag ja dann wohl Kenntnis vor. Und jetzt war tatsächlich dann der Arbeitgeber gefordert und der hat tatsächlich dann sich an den Detlef gewandt und hat zu ihm gesagt, möglicherweise auch gesagt, okay, wie war es denn da, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hat er einen auch technischen Vorgang angestoßen und hat gesagt, schick mir doch mal einen Arbeitszeitnachweis. Also teil mir doch mal genau mit, wie du da gearbeitet hast. Weil im System waren ja nur automatisch die 8 Stunden gebucht. Da war eben keine Korrektur und nichts vorgenommen. Ja. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo Detlef kreativ werden muss, weil er jetzt natürlich merkt, da muss ich ja jetzt irgendwas zu sagen, weil die 8 Stunden Arbeitszeit an dem Tag, die sind ja gebucht worden. Da muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Und einfach nur zu sagen, war ja keine Pflichtveranstaltung und ich habe mich mit meiner Ex-Frau getroffen, reicht ja vielleicht nicht ganz aus. Hast du eine Idee, was würdest du ihm vielleicht soufflieren, was er da...
Also, du hast ja schon gesagt, aber sonst hätte er vielleicht das noch behaupten können, dass er online teilgenommen hat.
Das hat er auch in den Raum gestellt.
Sonst wäre das vielleicht
hat er in den Raum
Idee
gestellt,
gewesen?
Dass er online teilgenommen habe. Es hat sich aber später herausgestellt, es war keine Live-Online-Veranstaltung. Also es gab eine Zugriffsmöglichkeit digital auf die Vorträge, die gehalten worden sind. Die sind dann eben entsprechend hochgeladen worden in so einer Mediathek. Aber du konntest gar nicht live online teilnehmen. Also das konnte er nicht sagen.
Okay, verstehe. Verstehe. Ja, dann war Detlef halt, dem war es da gar nicht gut an dem Tag, glaube ich, oder? Der war dann da den ganzen Tag im Hotel mit Magen-Darm.
Wäre eine Option gewesen, aber das war ihm wahrscheinlich zu riskant, weil die anderen wussten ja schon, dass er in Köln-Düsseldorf war. Also das...
Schrägstrich Düsseldorf, da hat er sich auch nicht inhaltlich mit den Themen beschäftigen können. Weiß ich nicht, gab es die Skripte vorab? Hat er die alle da irgendwie durchgeackert im Eigenstudium?
Ja, nee, gab es wohl auch nicht. Er hat halt gesagt, naja, ich bin ja freigestelltes Betriebsratsmitglied. So, was
Ach so, weil er ja seine Arbeitszeiten innerhalb dieser Betriebsöffnungszeiten rund um die Uhr und so, da war er halt ein bisschen flexibler.
Er war ein bisschen flexibler unterwegs. Und was hat er gemacht an dem Tag? Weil irgendwie auf 8 Stunden muss er ja kommen. Und er hat sich gesagt, ich bin ja freigestelltes Betriebsratsmitglied. Dann sage ich einfach mal, ich habe...
Er hat halt nachts gearbeitet.
Ja, aber was? Was meinst du, was hat er inhaltlich gemacht? Eine Idee?
Na, dann hat er halt E-Mails beantwortet wahrscheinlich. Oder was hat er gemacht mit seinem Laptop? Hat er sich da irgendwie irgendwelche Betriebsratsvorlagen oder was auch immer, Schulungsvideos, Links, Skripte, E-Mails beantwortet, was er halt so macht im täglichen
Also er hat tatsächlich erstmal ganz schlicht und plump gesagt, ich habe Betriebsratsarbeit gemacht. Ich bin ja freigestelltes, gar nicht detailliert.
Gar nicht detaillierter, also einfach nur Betriebsratsarbeit.
Okay. Und zwar in der Zeit von 13 bis 16 und 19 bis 22 Uhr. Da habe ich Betriebsratsarbeit geleistet und hat halt gesagt, naja, ich bin Betriebsratsmitglied, ich muss ja nicht genau Auskunft geben, das ist auch grundsätzlich so nach der Rechtsprechung. Mhm. Ich muss nicht genau sagen, was ich da gemacht habe im ersten Aufschlag, sondern er hat halt gesagt, ich bin freigestelltes Betriebsratsmitglied, ich habe Betriebsratsarbeit gemacht. Also insofern habe ich da bei der Arbeitszeit jetzt erstmal nicht in dem Sinne so stark irgendwas vorgetäuscht, was gar nicht war. Wie würdest du als Arbeitgeber auf diese Aussage reagieren, dass er jetzt erstmal sagt, ja, also ne, er hat uns einen Nachweis geschickt, da steht Betriebsratsarbeit drin.
Mhm. Ja, ist jetzt nicht sonderlich stichhaltig, oder? Also selbst wenn er jetzt auch nach Rechtsprechung nicht en Detail genau sagen muss, was er gemacht hat, aber ein bisschen konkretisieren, glaube ich, das kann man auch von einem freigestellten Betriebsratsmitglied verlangen. Also da wäre ja auch wirklich dem Betrug Tür und Tor geöffnet, wenn man da jetzt gar nicht mehr nachforschen darf. Zumal ja der Arbeitgeber auch berechtigt nachgefragt hat, weil es lagen ja Indizien vor dafür, dass er eben was anderes gemacht hat. Also der hat ja jetzt nicht nur so aufs Blaue hinein irgendwie ausforschungsmäßig ihn da schikanös gefragt, sag doch mal genau, was du gemacht hast, sondern der hatte ja wirklich Indizien dafür, dass er wohl was anderes gemacht hat an dem Tag und auch gar nicht dort war, wo man ihn wähnte. Und dann darf man da, glaube ich, schon mal ein bisschen genauer nachbohren.
Das hat sich der Arbeitgeber auch gedacht. Und wie hat er genauer nachgebohrt? Was hat er dann durchgeführt?
Weiß ich, also wenn er nicht gefragt hat und gesagt hat, schick nochmal genauer, ich weiß nicht, hat der
nachgeguckt? Nee, er hat tatsächlich ihn eingeladen am 21.11. zu einem Anhörungsgespräch, zu einer Verdachtskündigung.
Mhm.
Also er hat gesagt, wir haben hier jetzt Anhaltspunkte und das, was du da einträgst, das überzeugt uns nicht. Da gehen wir eher davon aus, dass das sogar nochmal falsch ist. Ne? Also wenn du da reinschreibst, du hast Betriebsratsarbeit geleistet. Mhm. Wir wissen ja, wo du warst, zumindest laut eigenen Angaben gegenüber deinen Betriebsratskolleginnen. Mhm. Deswegen sehen wir da erst recht einen Anhaltspunkt, wie du schon gesagt hast, Verdacht des Arbeitszeitbetrugs. Und wir hören dich dazu jetzt mündlich an. Da hat Detlef dann gesagt, ja, also am 9. November, da habe ich ganz kurz teilgenommen an der Veranstaltung und dann bin ich aber nach Köln gefahren und zu den Zeiten, die ich ja nun mal angegeben habe, dass ich von 13 bis 16 Uhr und 19 bis 22 Uhr Betriebsratsarbeit geleistet habe, da war ich in der Online-Mediathek zu dieser Veranstaltung und habe mir da eben die Vorträge angeschaut. Und außerdem am 10. November, also am Folgetag, wo er dann ja zurückgefahren ist mit den Kollegen, da habe ich dann abends von 19 bis 23 Uhr auch nochmal in der Online-Mediathek mir Vorträge angeschaut.
Okay.
Der Arbeitgeber hat dann ihm auf seine Bitte hin auch nochmal die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stellungnahme eingeräumt. Die kam dann 2 Tage später. Und da hat er, Zitat, Folgendes zu Papier gebracht. Ich habe zu den von mir angegebenen Zeiten Betriebsratsarbeit geleistet. Ein Arbeitszeitbetrug meinerseits ist aufgrund der Vollfreistellung für Betriebsratsarbeit rechtlich unmöglich. Zitat Ende.
Ha, interessant.
Meinung Nadja Innermann.
Mhm. Ja, das ist ziemlich qualifizierter Bullshit, oder?
Ja, also ich...
Ja, excuse my French, aber nee, also ist ja irgendwie Quatsch, oder? Also das wäre ja dann quasi freigestelltes Betriebsratsmitglied ist gleich Sonnenkönig-Status, oder?
So scheint das zu sehen, ja.
Weil
also, ich glaube, da ist er nicht das einzige freigestellte Betriebsratsmitglied so in Deutschland, was das so irgendwie sieht, so nach dem Motto,
okay,
ich bin ja voll freigestellt, ich kann ja machen, was ich will in eigener Verantwortung. Weil ich muss ja eh nicht, also das Argument dahinter ist wahrscheinlich, ich muss ja eh nicht arbeiten. Also ne, ich muss ja nicht in dem Sinne arbeiten, also wirklich arbeiten, sondern ich muss ja in Anführungszeichen, wie du es gesagt hast, nur Betriebsratsarbeit erbringen. Und ob ich die jetzt so oder so oder wann oder wie, und ich denke ja eh die ganze Zeit an den Betriebsrat und die Betriebsratsarbeit, das ist ja ein bisschen egal. Und
genau, sogar auf der Toilette hatten wir ja auch schon mal. Also man
genau,
ist ja always
deswegen
on.
Kann ich eigentlich gar nicht betrügen in Sachen Arbeitszeit. Und deswegen ist es eigentlich auch egal. So hat er das jetzt so ein bisschen rechtlich, möglicherweise nach Beratung, versucht eben einzufangen. Hat sich auch zu den Inhalten der Arbeit ja dann gar nicht weiter da auch geäußert, sondern ja eben mit dieser Online-Mediathek, wo ja dann auch schon herauskam, dass eben das nicht live gestreamt wurde. Also was er sich da jetzt genau dann jeweils angeguckt haben will, dazu hat er wohl auch nicht näher was gesagt. Und der Arbeitgeber hat es jetzt so gesehen wie du, qualifizierter Bullshit. Da bin ich nicht von überzeugt und hat dann am Folgetag, am 24. November, einen Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung gestellt und hat den damit begründet, dass eben der Detlef nach eigenen Angaben ja beim Sightseeing war und seine Ex-Frau besucht hat und dementsprechend der Arbeitszeitnachweis, den er vorgelegt hat, ja offensichtlich falsch war und dann würde eben ein Arbeitszeitbetrug vorliegen. Und ja, also da sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich jetzt einig, ohne nähere Prüfung, wenn das so wäre, wenn er wirklich einen Arbeitszeitbetrug begangen hätte, dann wäre das sicher ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und deswegen hat der Arbeitgeber da jetzt eben einen Zustimmungsantrag gestellt. Jetzt werden unsere aufmerksamen Hörer sagen, wieso Zustimmungsantrag? Ist der schwerbehindert? Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Warum, ne, braucht man da die Zustimmung? Und von wem braucht man da eigentlich die Zustimmung? Magst du da unsere ZuhörerInnen aufklären?
Als Betriebsratsmitglied hat er ja jetzt auch ganz unabhängig von der Freistellung einen besonderen Kündigungsschutz und er kann eben einfach nicht so einfach gekündigt werden und das rechtfertigt sich eben dadurch, dass man ja auch berechtigterweise diese Betriebsratsmitglieder besonderen Schutz verdienen, weil man ist ja auch, sage ich mal, da schneller vielleicht auch ungerechtfertigten Repressalien gegenüber ausgesetzt, wenn es den nicht gäbe, diesen besonderen Kündigungsschutz, dann könnte der Arbeitgeber ja leichtfertig einfach unliebsame Betriebsratsmitglieder, sage ich mal, entfernen, dadurch, dass er halt Gründe findet, warum man dann das Arbeitsverhältnis mit ihnen beenden müsste. Deshalb gibt es diesen besonderen Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder und der fängt auch schon relativ früh an. Vielleicht kann man das auch nochmal an der Stelle hinzufügen. Also es geht eben schon los in dem Stadium, in dem ein Betriebsrat gewählt wird. Also man nicht erst, wenn man sozusagen gewählt ist und im Amt ist, sondern schon vorgelagert in dem Prozess des Etablieren eines Betriebsrats geht es dann eben schon los. Sobald man im Gespräch ist für das Amt eines Betriebsrats, hat man dann diesen besonderen Kündigungsschutz.
Genau, richtig. Und dieser besondere Kündigungsschutz kann eben nur mit Zustimmung des Betriebsrats im Übrigen aufgehoben werden. Also so ein bisschen fast wie so eine Immunität eines Bundestagsabgeordneten zum Beispiel,
der ja
dann auch
nur
durch Beschluss des Bundestages sozusagen aufgehoben werden kann. Und so ist es hier eben auch. Wenn ich ein Betriebsratsmitglied kündigen will, dann brauche ich die Zustimmung des Betriebsrats, damit eben sichergestellt ist, dass da jemand drauf schaut, ob eben so schwerwiegende Gründe vorliegen oder ob eben doch hier das eigentlich die Immunität sozusagen geschützt werden muss. Wie hat der Betriebsrat auf diesen Antrag reagiert? Was meinst du?
Naja, also es waren 17 Mitglieder. Also die Frage ist jetzt wahrscheinlich gar nicht unbedingt, wie ging es direkt aus? Aber das ist ja selten was irgendwie total einstimmig und undisputed verläuft, sondern da, ja, das ist ja schon auch ein bisschen eine heikle Situation. Es ist ja sozusagen einer von ihnen, einer aus dem Gremium. Und dann, wie überall, menschelt es da natürlich auch. Dann wird es Menschen geben, die dem Detlef eher zugetan sind und Menschen, die den Detlef eher nicht so dufte finden. Und ja, da wird es auf jeden Fall viel zu diskutieren gegeben haben in dem Gremium.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das Ergebnis jedenfalls war, der Betriebsrat hat seine Zustimmung verweigert. Ich glaube, das ist in 90% der Fälle das Ergebnis. Also wenn da nicht wirklich ganz schwerwiegend irgendwelche Schlägereien oder sexuellen Belästigungen oder sonst irgendwelche wirklich nachweislich Straftaten oder sowas begangen wurden, dann...
Weil wenn du einen kleinen hast, weißt, und die sind sich nicht so grün.
Ja, das stimmt.
Also auch im Gremium, dann kann das schneller mal passieren. Ja, ja. Bei 17 ist es eher unwahrscheinlich, glaube ich.
Genau, also da hast du völlig recht. Politische Gründe, ne, dass man sagt, Mensch, super, wenn wir denen endlich los sind. Das ist sicher auch noch ein Punkt. Aber ansonsten, im Zweifel hält man da zusammen. Ich habe ja auch berichtet von den Zeitungsartikeln und den Solidaritätsbekundungen vom Arbeitsgericht.
Ja, stimmt.
Also
ja.
Im Zweifel hat dann auch die Gewerkschaft da vielleicht nochmal unterstützt und hat man da eben für Detlef auch gekämpft und gesagt, naja, das war nicht in Ordnung. Dafür musste er irgendwie mal einen auf den Deckel kriegen, aber gleich eine fristlose Kündigung, das sehen wir dann auch nicht.
War ein bisschen
Und dann heftig. Hat der Arbeitgeber eben nur eine Möglichkeit. Er kann dann eben, also er hat immer zwei Möglichkeiten. Er kann natürlich sagen, gut, schade, dann lassen wir es. Wenn er aber weiter an seinem Plan festhält, dann muss er diese Zustimmung des Betriebsrats vor Gericht ersetzen lassen. Und genauso war es auch hier, sonst hätten wir ja auch keinen schönen Fall gehabt. Das heißt, der Arbeitgeber ist zu Gericht gegangen und hat gesagt, hier, so und so ist der Sachverhalt. Der Detlef ist da durch die Gegend gefahren, zu seiner Ex-Frau, irgendwie in ein Hotel, was auch immer, war die Nacht über weg, hat dann irgendeinen Arbeitszeitnachweis eingereicht, der ist völlig unplausibel und den würden wir jetzt gern kündigen. Der Betriebsrat stimmt nicht zu, also liebes Arbeitsgericht, bitte ersetzt mal diese fehlende Zustimmung. Und dann hätte man eben kündigen können, sobald das Gericht gemacht hat. Kann man auch schon sehen, das ist ein langer Weg für einen Arbeitgeber dann bis zu einer fristlosen Kündigung, die ja eigentlich eilbedürftig ist und es ist eigentlich kein Tag länger zumutbar. Ja. Muss man erstmal sich mindestens 1,5 Jahre durch 2 Instanzen wahrscheinlich kämpfen, um diese Zustimmung überhaupt zu bekommen, bevor man überhaupt kündigen darf. Aber der Arbeitgeber hat hier gesagt, ist mir egal. Das kann ich so nicht akzeptieren, das kann ich so nicht hinnehmen, ich halte daran fest. Und jetzt war Detlef natürlich auch wirklich gefordert, weil jetzt war eben tatsächlich ein Gerichtsverfahren da und da musste er wohl ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen geben oder wie wir Hamburger sagen, Butter bei die Fische, dass man da jetzt irgendwie mal das plausibel machen muss, was man da gemacht hat. Und da hat er schon so schön angefangen, das habe ich so sehr gefühlt, wenn ich an eigene Fortbildungen teilweise denke. Er hat gesagt, am 9. November sei er vom Hotel zum Veranstaltungsort gegangen und aufgrund der an dem Tag angebotenen Themen und der Erfahrungen vom Vortag habe er keinen Mehrwert für sich gesehen.
Das
finde ich schön und das Gefühl hatte ich auch schon teilweise bei solchen Veranstaltungen, dass ich gedacht habe, meine Güte, ob das jetzt sowas bringt da heute. Den Mehrwert, ja, den kann man dann manchmal morgens, vielleicht wenn das Wetter draußen noch schön ist oder so, dann kann man den eben nicht so richtig sehen. Und deshalb habe er sich entschlossen, mit dem Zug nach Düsseldorf zu fahren, um Recherchen für die Betriebsratsarbeit durchzuführen. Warum er dafür nach Düsseldorf musste, wurde nicht so wirklich deutlich. Eine Retrospektive zur Betriebsratsarbeit im Jahr 2022 vorzubereiten.
Okay.
Also das Ganze nochmal irgendwie so Revue passieren zu lassen und eben festzuhalten.
Revue passieren zu lassen.
Und sich, ach Mensch, was ein Zufall, mit seiner geschiedenen Ex-Frau zu vernetzen. Da wollte er sich vernetzen, weil die ist nämlich ehemalige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Verbraucherzentrale.
Ich wollte gerade sagen, die hat doch bestimmt auch noch beruflich irgendwas mit Betriebsrat zu tun, oder? Das wäre natürlich jetzt
da hat er sich gedacht, Mensch, das ist doch super, da muss ich mich mal vernetzen. Ist ja nicht so, dass sie mit der Frau auch verheiratet war mehrere Jahre lang, sondern da ist es sicher sinnvoll, sich jetzt nochmal zu vernetzen. Dafür fahre ich jetzt nach Düsseldorf oder Köln, so richtig deutlich ist das immer nicht, wo er da wie hingefahren ist. Er hat dann auf jeden Fall, ist er gegen 13 Uhr angeblich in Düsseldorf angekommen und hat dort dann ein Café aufgesucht. Endlich kommt das Café. Und dort ist er bis 16 Uhr geblieben und hat die von ihm ja angekündigten Recherchen.
Ah, das war 13 bis 16 Uhr.
Recherchen für die Betriebsratsarbeit gemacht. Und wie hat er die gemacht im Café?
Online.
Richtig. Mit was?
Entweder seinem Smartphone oder seinem Laptop.
Mhm. Mit seinem Mobiltelefon. Mit seinem Mobiltelefon hat er im Café gesessen und hat fleißig recherchiert. Klar, kann man sich gut vorstellen. Unter anderem zum Thema Rufbereitschaft.
Okay.
Und da hat er eben gearbeitet und hat auch vorgetragen, er dürfe ja auch, da gibt es eine Vereinbarung, mobil arbeiten als Betriebsratsmitglied, als Freigestelltes. Und das habe er halt da dann gemacht. Also in dem Café habe er halt gesessen, fleißig recherchiert am Handy. Und deswegen habe er von 13 bis 16 Uhr Betriebsratsarbeit geleistet.
Klingt jetzt schon mal ein bisschen plausibler als vorhin, würde ich meinen.
Dann sei er gegen 16 Uhr zum Haus seiner Ex-Frau gefahren. Bis 19 Uhr sei es dann um private Themen gegangen. Und danach habe er dann noch bis 22 Uhr an der Retrospektive gearbeitet und sich fachlich mit seiner Ex-Frau ausgetauscht.
Okay.
Und dann wegen der späten Stunde, die dann bereits erreicht war, 22 Uhr, habe er dann davon abgesehen, zurückzufahren und habe dann praktischerweise dort gleich bei seiner Ex-Frau übernachtet.
Aha.
Hashtag Verkehrsprobleme. Und das hat er jetzt eben vorgetragen im arbeitsgerichtlichen Verfahren und hat eben gesagt, ja, so war es gewesen. Deswegen stimmt das ja alles, was ich gesagt habe. Kein Arbeitszeitbetrug. Ich darf ja arbeiten von wo ich will. Diese 3 Stunden in 2 Blöcken habe ich da gearbeitet. Und ja, mehr muss ich ja eigentlich auch nicht sagen. Ich bin ja freigestellt. Eigentlich, was ich im Detail dann noch wie gemacht habe, genau, muss ich auch gar nicht angeben. Überzeugt dich das jetzt? Hat er dich jetzt?
Hat er noch was zum Mehrwert gesagt, seiner alternativen Tagesgestaltung?
Nö. Also er hat wirklich nur gesagt, nach dem Motto, ist ja kein, also es ist ja so ein Argument, was sich durchzieht. Ich bin ja freigestellt, ich kann ja eh arbeiten, wann ich will und wie lange und wo. Und ich habe ja Betriebsratsarbeit gemacht, halt jetzt zufälligerweise in Düsseldorf. Aber das ist ja egal. Also das ist so seine Haltung.
Also ich habe einfach ein Problem damit, dass es halt eine Dienstreise war. Also der hätte auch dann vorher diesen Antrag gestellt. Der Arbeitgeber hat vermutlich die Reisekosten übernommen. Der hat vermutlich die Tagungsgebühr für diesen Betriebsrätetag bezahlt. Und was man ja in der Praxis auch tatsächlich häufig vorfindet, ist, dass es immer wieder ein Thema ist mit entweder Schulungen oder Tagungen, die dann halt örtlich irgendwo ganz praktisch liegen, wo man noch jemanden kennt oder jemanden besuchen möchte oder sowieso immerhin schon mal einen Urlaub wollte und das ganz praktisch findet, weil der Arbeitgeber dann das halt natürlich bezahlt, die Anreise, die Hotelkosten, wie auch immer. Und dann ist es ja ganz schön, wenn ich hinterher sagen kann, ja, aber war ja nicht so schlimm, euch ist ja kein Schaden entstanden, weil ich habe die Zeit einfach wann anders gearbeitet. Aber faktisch ist dem Arbeitgeber ja ein Schaden entstanden. Er bleibt eben eigentlich auf den Kosten sitzen und der Zweck dieser Dienstreise, der wurde ja nicht verwirklicht. Also deswegen ist es schon ein anderes Szenario, als einfach zu sagen, er ist jetzt am Dienstort und teilt sich da einfach nur seine Arbeitszeit frei ein. Das finde ich ist ein anderer Sachverhalt. Und deshalb war das jetzt ein bisschen plausibler, was Detlef da erklärt hat, aber überzeugt mich ehrlicherweise nicht.
Ja, da bist du näher am LAG als am Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht hat sich da ein bisschen einfacher gemacht. Das hat gesagt, ja, wir stimmen der Kündigung zu. Wir halten den gesamten Vortrag für nicht glaubhaft, den er da macht. Es ist einfach komplett im Widerspruch zu dem, was er eigentlich seinen BetriebsratskollegInnen mitgeteilt hat. Es kommt jetzt dann irgendwie so mit Details und das glauben wir nicht. Wir glauben, es waren allein private Motive. Der wollte seine Ex-Frau besuchen und dann auch bei der übernachten. Und deswegen ist eben auch dieser Arbeitszeitnachweis einfach falsch, weil er hat keine Betriebsratsarbeit geleistet. Und deswegen ist das ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung, Arbeitszeitbetrug. Wir ersetzen die Zustimmung. Der Betriebsrat hat gesagt, das finden wir nicht so toll und hat Beschwerde eingelegt zum Landesarbeitsgericht. Deswegen haben wir ja auch eine Entscheidung vom LAG dann vorliegen. Und hier hat jetzt der Detlef nochmal nachgelegt und hat nochmal ein rechtliches Argument oder mehrere rechtliche Argumente eigentlich gebracht. Er hat nämlich gesagt, naja, also zunächst mal geht es hier ja gar nicht um mein Arbeitsverhältnis. Ich habe ja in meiner Tätigkeit als Betriebsratsmitglied nach Auffassung des Gerichts was falsch gemacht. Ja? Ich habe ja möglicherweise, wenn das Arbeitsgericht das so sieht, habe ich ja nicht die richtige Art und Weise von Betriebsratsarbeit gemacht. Ich bin nicht zur Schulung gegangen, ich habe was anderes gemacht. Aber das hat ja allein was mit meinem Amt zu tun. Und wegen einer Amtspflichtverletzung kann man mich ja nicht kündigen. Und das ist auch grundsätzlich, ist das in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung, die ja sagt, klar, wenn ich ein Betriebsratsmitglied wegen jedem Fehler im Amt gleich kündigen könnte, dann wäre das Kündigungsrisiko massiv erhöht, einfach weil der das Betriebsratsamt ausübt. Und dafür gibt es ja ein eigenes Sanktionsmittel, nämlich den Ausschluss aus dem Betriebsrat. Wenn der da seine Pflichten verletzt, kann man ihn da rausschmeißen durchs Gericht. Es muss aber hier ums Arbeitsverhältnis gehen. Da sagt er, damit hat das doch gar nichts zu tun. Es ging ja nur ums Amt als Betriebsrat. Und im Übrigen ist er der Meinung, es gäbe eine gesetzliche Vermutung aufgrund der Freistellung, dass Freigestellte ausschließlich Betriebsratsarbeit leisten würden. Und im Übrigen seien seine Angaben auch alle zutreffend. Man habe ja nur seine Ex-Frau als Zeugin hören müssen. Die hätte das ja alles bestätigen können. Und selbst wenn er am 9. und 10. November keine Betriebsratstätigkeit geleistet habe, habe er die ja ohne weiteres nachholen können im restlichen Verlauf der Woche, weil er ja eben da flexibel grundsätzlich war. Und deswegen, also sei es rechtlich, eben wegen der Trennung Amt und Arbeitsverhältnis, nicht gerechtfertigt. Und im Übrigen sei dem Arbeitgeber ja auch gar kein Schaden entstanden, wo irgendwie dieser Nachteil, dieser Arbeitszeitbetrug irgendwie eine Auswirkung haben könnte. Und da jetzt nochmal die abschließende Frage an dich, Nadja, ändert das nochmal was an deiner Einschätzung, diese Argumente? Oder sagst du, ne, da bleibe ich bei?
Nee, sorry, Detlef. Also, tut mir leid an
Schöner
der Stelle.
Folgentitel. Aber. Ich glaube, den Folgentitel haben wir schon. Sorry, Detlef. Ja.
Sorry, Detlef. Nee, ändert nichts an meiner Einschätzung. Weil, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, meines Erachtens ist ein Schaden entstanden und das ist eben nicht so, wie ihr hier vorträgt. Noch dazu kommt ja, also ich meine, von mir aus, er kann flexibel seine Arbeitszeit ableisten, wann immer er möchte, aber ja innerhalb eines Arbeitstages. Also wenn ich an diesem Tag die Arbeitsleistung nicht erbringe, dann wird sie unmöglich. Ich kann nicht am Samstag dann sozusagen den Mittwoch nachholen. Die Arbeitsleistung an dem Tag kann ich nicht mehr erbringen. Und insofern wird da auch kein Schuh draus. Und seine Argumentation finde ich ganz interessant. Also da hat er, finde ich, einen guten Punkt gemacht mit dem, aber ich war doch, wenn überhaupt, dann müsste mir das Betriebsratsamt wegnehmen, aber doch bitte nicht mein Arbeitsverhältnis. Finde ich spannend und es ist natürlich auch richtig, dass er jetzt nicht da ein erhöhtes Risiko haben sollte, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil er diese zusätzliche Aufgabe übernommen hat und jetzt im Amt ist. Aber an der Stelle sich die Differenzierung nicht, weil er ist nun mal freigestellt und übernimmt in seiner gesamten Arbeitszeit Betriebsratstätigkeit. Aber es bleibt ja außer Frage, dass er innerhalb seiner Arbeitszeit tätig werden muss. Also da hing es jetzt ja gar nicht unbedingt damit zusammen, was er gemacht hat, sondern die Frage war ja eigentlich nur, hat er in der Zeit, in der er behauptet hat, was zu tun und in der er auch verpflichtet gewesen wäre, was zu tun, nach seinem Arbeitsvertrag, denn seine Tätigkeit in die Dienste des Arbeitgebers, in welcher Form dann auch immer, ob in der ursprünglichen Tätigkeit oder in der Betriebsratsarbeit geleistet. Und da war ja die Antwort doch ziemlich eindeutig eher nein. Und deshalb, nee, sorry, Detlef, hat mich nicht überzeugen. Ja.
Das hat sich auch das Landesarbeitsgericht gedacht. Es hat es sehr umfassend rechtlich begründet. Das will ich gar nicht jetzt alles im Einzelnen wiedergeben, sondern nur so die Kernargumentation, weil die ist nochmal eine ganz andere, als wir jetzt so hier hin und her diskutiert haben. Also sie haben zunächst gesagt, eine Verletzung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ist eindeutig gegeben, weil es gibt gewisse Sachen, die einfach durchschlagen aufs Arbeitsverhältnis. Ja. Und ein Arbeitszeitbetrug, auch wenn der im Zusammenhang mit der Betriebsratstätigkeit erfolgt sein sollte, der ist einfach so schwerwiegend und der betrifft auch eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis, nämlich seine Arbeitszeit richtig zu erfassen, der schlägt durch und deswegen ist das ganz klar. Und dann sagt das LAG weiter, es ist völlig egal, ob er tatsächlich Betriebsratsarbeit geleistet hat an dem Tag. Ist völlig unerheblich, deswegen musste die Frau auch nicht oder Ex-Frau auch nicht gehört werden und das nicht weiter aufgeklärt werden, denn wenn ich freigestellt bin, dann bin ich deswegen trotzdem nicht, wie hast du gesagt, ein kleiner Sonnenkönig, sondern ich habe dann bestimmte Pflichten und ich muss grundsätzlich am Betriebssitz sein und dort meine Betriebsratstätigkeit erbringen und auch erreichbar sein für die Beschäftigten, die ich ja vertreten soll. Also ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich will und entscheiden, was ich mache, sondern im Grundsatz muss ich am Betriebssitz anwesend sein, auch als Freigestellter. Und da gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel eben, wenn ich zu einer Schulung entsandt werde, so wie hier. Dann muss ich in der Zeit nicht am Betriebssitz sein, aber dann muss ich eben dort sein, wo die Ausnahme eben auch es zulässt. Das heißt, ich muss dann auch bei der Schulung sein. Und das ist eben dann, gerade wenn der Arbeitgeber auch die Kosten dafür übernimmt, ist es mir nicht gestattet, einfach weil ich das für sinnvoll halte, durch die Gegend zu fahren. Das wäre auch nur, wenn irgendein ausnahmsweiser Rechtfertigungstatbestand gegeben wäre, dann würde das in Betracht kommen. Und da sagt das LAG, naja, also ein fachlicher Austausch mit der Ex-Frau, dass das jetzt erforderliche Betriebsratsarbeit sein soll, das halten wir schon für sehr fraglich. Warum das jetzt irgendwie erforderlich sein soll, um sich da eben für die eigene Betriebsratstätigkeit voranzubringen, das können wir nicht so richtig nachvollziehen. Klar hat der einen gewissen Beurteilungsspielraum, was erforderlich ist, aber hier ist es aus Sicht des LAG absolut eindeutig, da er eben zur Schulung entsandt war, dass das nicht erforderlich ist, dann in der Zeit woanders hinzufahren. Und es sei auch überhaupt nicht vorgetragen worden, dass diese Retrospektive und die Recherche zur Rufbereitschaft, dass die irgendwie dringlich gewesen seien, also dass man die jetzt an dem Tag hätte machen müssen oder irgendwie erforderlich dafür nach Düsseldorf zu fahren. Also das hätte er überhaupt nicht vorgetragen, das sei auch ersichtlich nicht der Fall. Und da haben die ihn eben ganz schön zurechtgestutzt von diesem, ich bin ja freigestellt und da wird ja vermutet, dass ich immer nur Betriebsratsarbeiten, ist ja völlig egal und ich kann ja keinen Arbeitszeitbetrug begehen auf, du hast da zu sein, wo du zu sein hast und kannst nicht einfach in der Weltgeschichte rumfahren, weil du das irgendwie für sinnvoll hältst. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Verständnis, was nicht jeder freigestellte Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzende auch so hat. Deswegen ist das schon eine ganz schön deutliche Klarstellung hier. Und da sagt eben das LAG vor dem Hintergrund, das musste dir alles klar sein. Deswegen hattest du eben auch, als du dann diese Arbeitszeitangabe gemacht hast, einfach Vorsatz, dass das nicht stimmt. Und deswegen ist das hier eben ein fristloser Kündigungsgrund. Abmahnung, haben sie gesagt, auch nicht erforderlich, wegen der Schwere. Und damit haben sie es am Ende dann eben auch das arbeitsgerichtliche Urteil bestätigt und die Zustimmung zur Kündigung ersetzt und haben eben am Ende es ein bisschen anders begründet. Ich glaube, der eigentliche Grund dahinter ist derselbe, nämlich wir glauben dir nicht. Du warst da einfach privat, um bei deiner Ex-Frau zu übernachten. Das können wir dir natürlich nicht nachweisen, aber dann lösen wir es eben rechtlich und sagen, du durftest das alles nicht. Das musste dir auch klar sein, dass du da nicht einfach in der Gegend rumfahren kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir durchaus auch Arbeitsgerichte vorstellen, die das anders entscheiden würden an der Stelle, die sagen würden, naja, den Vorsatz, also dass das nicht in Ordnung war, dass er das nicht machen darf und dass er da eben eine falsche Vorstellung hat, ja, klar, aber dass er das eben auch gewusst hat, dass das alles falsch ist, das ist schon auf jeden Fall eine sportliche Wendung an der Stelle. Ich glaube, da hätte man vielleicht doch sicherer über, wir glauben dir einfach nicht, dass das stimmt, was du da sagst.
Ja.
Aber dann hätte man vielleicht die Ehefrau hören müssen und deswegen...
Die Ex-Frau. Also die Ehefrau wäre eigentlich spannender gewesen als die Ex-Frau, wenn wir mal ehrlich sind.
Finde ich total spannend. Hätte ich vielleicht einfach als Arbeitgeber auch als Zeugin benannt. Aber das wird in der Tat nicht so ganz deutlich, weil da immer von der Ex-Frau deutlich gesprochen wird und einleitend bei den Sozialdaten aber gesagt wird, er sei verheiratet. Also,
ja, also die spicy Details wurden hier nicht mitgeteilt. Schade eigentlich. Und auch nicht, welchen Kuchen er genommen hat. Also ob es jetzt wirklich die Schwarzwälder Kirsch war oder der Käsekuchen, das wäre mir auch noch irgendwie wichtig gewesen. Aber rechtlich in der Tat spannend und vielleicht kann man so ein bisschen als Merksatz mitnehmen, freigestellt bedeutet in dem Fall nicht vogelfrei. So ein bisschen kam es ja rüber von ihm, also unantastbar.
Absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich in der Hinsicht, gut, muss man jetzt gucken, ob da noch irgendwas draus wird, ob das noch zum BAG gegangen ist oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die da, glaube ich, einigen Betriebsräten auch tatsächlich neue Aspekte aufgezeigt hat, was so für sie alles gilt. Und vielleicht auch manchem Arbeitgeber eben, dass er sich da gar nicht alles so völlig kritiklos gefallen lassen muss, sondern durchaus mal nachhaken kann. Ich hatte den Fall auch mal bei einer größeren Mandantin von uns, die hat eben auch ein freigestelltes Betriebsratsmitglied und der ist dann halt auch immer wieder gefahren und gegangen vom Gelände. Und da haben wir eben auch gesagt, nee, das geht so nicht, der muss sich schon abmelden und sagen, dass er weg ist, wo er hin ist und wann er wiederkommt.
Ja.
Also auch da gibt's Regeln und das hat der Fall nochmal ganz gut aufgezeigt und ich glaube im Endeffekt wahrscheinlich jeder, der das hört, hat da eine ähnliche Bewertung, was da wohl passiert ist und warum der wohl die Nacht in Düsseldorf verbracht hat. Und das kann man alles in ein rechtliches Gewand gießen, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich dann eben doch einfach so, naja, also bist halt einfach abgehauen und muss man sagen, hat ihn eben als freigestelltes Betriebsratsmitglied, Betriebsratsvorsitzender am Ende mit einer fristlosen Kündigung den Job dann gekostet nach dieser Entscheidung.
Ja. Wundert mich nicht, dass der Fall für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil, wie wir auch vorhin schon gesprochen haben, es ist halt immer ein Politikum. Also egal, in welchem Lager man da steht, die Betriebsräte, die werden natürlich irgendwie ein bisschen geschwitzt haben, sich gedacht haben, oh, was bedeutet das für uns andere? Und insofern ein schöner Fall und auch mal wieder kollektives Arbeitsrecht. Also von dem her hat mir gut gefallen.
Dankeschön. Ja, das freut mich zu hören. Ich finde es immer wieder gut, wenn man solche Fälle dann doch noch irgendwo entdeckt und sagt, da berichte ich mal drüber, den nehme ich mal mit. Rheinland, wie gesagt, absolute Goldgrube für solche Fälle.
Total.
Entweder vom Gericht oder zumindest vom Ort des Geschehens her. Deswegen bleiben wir da gern. Und wenn du jetzt auf unsere Feedback-Möglichkeiten hinweist, dann können wir das ja auch gern nochmal mit dem Aufruf verbinden, uns weitere Fälle
unbedingt
zu schicken, sei es aus dem Rheinland oder von anderswoher. Wir müssen auch den Rest Deutschlands da natürlich mal ein bisschen bespielen.
Das stimmt, wir sollten mal wieder örtlich ein bisschen
zu starken Fokus.
Ja, also liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns über Nachrichten, über Feedback, Lob, Kritik, Anregungen, Ideen für neue Fälle. Und zwar unter der E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com. Und sind gespannt von euch zu lesen und zu hören und wünschen euch natürlich weiterhin alles Gute und freuen uns, euch bald in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen mit einer neuen Geschichte. Und Henning, noch salbungsvolle Abschlussworte von deiner Seite?
Nur darauf hinzuweisen, dass es eine neue Geschichte von Nadja Innermann sein wird, die sich dann jetzt wieder in die Vorbereitung stürzen darf für die nächste Folge. Und bin ich schon sehr gespannt drauf, mit was du uns dann überrascht. Vielleicht werden es ja doch die Zeugnisse dann beim nächsten Mal.
Ja, stimmt, die habe ich ja noch im Köcher. Also wenn jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes mehr dazwischen passiert, dann können wir uns auf die Arbeitszeugnisse einigen für die nächste Folge.
Sehr gut.
Wunderbar.
Ich bin gespannt. Ich freue mich.
Vielen Dank. Dann ich mich auch. In diesem Sinne.
Allen eine schöne Zeit.
Alles Gute.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.